Es ist eine Preisverleihung, der eine kontroverse Diskussion vorausgeht, damals am 22. Oktober 1978. Im Zentrum Astrid Lindgren und die Rede, die sie gleich halten wird. Die Schwedin soll für ihre Kinderbücher den renommierten Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen bekommen. Erstmals hat sich das Buchpreiskomitee für eine Kinderbuchautorin entschieden. Genauer, für die bekannteste der Welt. Kinderbuchliteratur steht damals in keinem hohen Ansehen und Astrid Lindgren wird vorgeworfen, oft eine allzu heile Welt zu beschreiben.
Sie, meine Freunde, haben ihren Friedenspreis einer Kinderbuchautorin verliehen und da werden Sie sich kaum weite politische Ausblicke oder Vorschläge zur Lösung internationaler Probleme erwarten. Ich möchte zu Ihnen über die Kinder sprechen, über meine Sorge um sie und meine Hoffnungen für sie.
Tatsächlich hat sie eine höchst politische Rede dabei. Eine Rede, die sie zuvor dem Buchpreiskomitee geschickt hat und die dort wenig Begeisterung auslöste.
Die jetzt Kinder sind, werden ja einst die Geschäfte unserer Welt übernehmen, sofern dann noch etwas von ihr übrig ist. Sie sind es, die über Krieg und Frieden bestimmen werden und darüber, in was für eine Gesellschaft sie leben wollen. In einer, wo die Gewalt nur ständig weiter wächst oder in einer, wo die Menschen in Frieden und Eintracht miteinander leben.
Niemals Gewalt ist eine Rede gegen das damalige Recht der Eltern, ihre Kinder körperlich zu züchtigen. Gewalterfahrung in der Kindheit erzeugt gewaltbereite Erwachsene. Davon ist Astrid Lindgren überzeugt. Ihre Rede gilt heute als ein Manifest. Damals stößt sie eine Debatte an. Sowohl in Schweden als auch in Deutschland war es damals legal, körperlich zu züchtigen. Und auch moralisch sahen viele, fast ein Vierteljahrhundert nach Ende des Zweiten Weltkrieges, kein Problem in einer Ohrfeige oder einer Tracht Prügel. Anders Astrid Lindgren.
Und das finde ich auch ist eine Stärke, dass sie den braunen Mief aus den Kinderstuben rausgefegt hat, um den Kindern neue Perspektiven zu geben, ne? Die gute Welt zu zeigen. Eben, man kann Macht haben, aber man muss gut dabei sein.
Micke Bayard hat sich intensiv mit Astrid Lindgren auseinandergesetzt. Der in Stockholm lebende deutsch-schwedische Journalist hat seine Recherchen unter dem Titel »Als Pippi nach Deutschland kam« veröffentlicht. Mit Deutschland hat sich Astrid Lindgren ein Leben lang auseinandergesetzt.
Oh, heute hat der Krieg begonnen. Niemand wollte es glauben.
Es ist der 1. September 1939.
Gestern Nachmittag saßen Elsa Gülander und ich im Vasapark. Die Kinder liefen und spielten um uns herum und wir schimpften ganz gemütlich auf Hitler und waren uns einig, dass es wohl keinen Krieg geben würde. Und dann das. Die Deutschen haben heute früh mehrere polnische Städte bombardiert.
Notiert Astrid Lindgren in ihr Tagebuch. 2015 sind diese Tagebücher aus den Jahren 1939 bis 1945 unter dem Titel »Die Menschheit hat den Verstand verloren« auch auf Deutsch erschienen. Astrid Lindgren ist 32 Jahre alt, als sie zu schreiben beginnt, und lebt mit Ehemann und zwei Kindern in Stockholm.
Über allem liegt eine furchtbare Beklemmung. Gott bewahre unseren armen, vom Wahnsinn heimgesuchten Planeten.
Für Astrid Lindgren muss dieser Tag eine existenzielle Erschütterung bedeutet haben und eine Zäsur. Obwohl sie als Schwedin zunächst wenig vom Kriegsgeschehen betroffen ist, beginnt sie eine Art Kriegstagebuch zu führen. Neben privaten Notizen, Beobachtungen über ihre Kinder und Alltagserlebnissen hält sie das Weltgeschehen fest. 17 Kladden füllt sie damit bis Kriegsende. In einem Interview für das schwedische Fernsehen wird sie später erzählen:
Ich hasste Hitler aus tiefstem Herzen. Und ich spürte eine tiefe Wut über den Nationalsozialismus. Und dieses Gefühl, das war meine erste starke politische Überzeugung.
Ab der Jahreswende 1940 greift sie auch immer öfter zu Schere und Klebstoff. Sie schneidet Zeitungsartikel aus, fasst Gelesenes zusammen und kommentiert. Am 20. Juli 1940 klebt sie erstmals Hitler im Profil ein. Bei einer Rede vor dem Deutschen Reichstag und kommentiert:
Und er wird an Grausamkeit alles übertreffen, was die Welt bisher gesehen hat.
Fast noch größer ist ihre Abneigung gegen Stalin, der ab 1939 beginnt, den Ostseeraum zu unterwerfen.
Heute haben 3 freie Länder aufgehört zu existieren: Estland, Lettland und Litauen. Am 18. November 1918 wurde ihre Selbstständigkeit proklamiert. 22 Jahre Aufbauarbeit, alles für die Katz, seitdem die Sowjetunion die Länder ihren Republiken einverleibt hat. Man hat keine Kraft mehr für Mitleid, sonst ist es eine Tragödie.
Schweden ist nicht direkt in die Kriegshandlungen verwickelt. Vom friedlichen Stockholm aus beobachtet Astrid Lindgren, wie rund um ihr Heimatland Nordeuropa im Chaos versinkt. 1940 werden Dänemark und Norwegen durch Deutschland angegriffen. Die baltischen Länder gehen in der Sowjetunion auf. Finnland wird von Stalin in einen Grenzkrieg um die Region Karelien verwickelt. Anfangs betreiben die Schweden eine deutschlandfreundliche Politik. Sie erlauben der Wehrmacht Truppentransporte durch ihr Land, sind ein wichtiger Handelspartner des Dritten Reiches und obwohl schwedische Zeitungen über die Judenverfolgung in Deutschland berichten, wird dies nicht als Fluchtgrund anerkannt. Man möchte es sich mit den Deutschen nicht verderben, denn die in der Ostsee präsente Sowjetunion gilt als der gefährlichere Gegner. Doch auch Astrid Lindgren bekommt die Folgen des Krieges zu spüren, indirekt, wie eingeklebte Rationierungsmarken von Lebensmitteln für ihre kleine Familie dokumentieren.
Auf der einen Seite, du bekommst mit, was vor deiner eigenen Haustüre passiert, alles Schreckliche, die Toten, nicht nur Erwachsene, also Männer, Soldaten, Frauen und auch Kinder vor allem, die unter den Kriegsereignissen zu leiden hatten. Und dann bist du gleichzeitig daheim in deiner sicheren Welt, in Anführungszeichen, und kannst trotz allem ein relativ normales Leben weiterleben. Und ich glaube, da hat sie auch ein ganz spezielles Feingefühl entwickelt für ihre Sichtweise auf das Leben insgesamt und auf die Kinder.
Astrid Lindgren informiert sich vor allem über schwedische Tageszeitungen. Aber das sind nicht ihre einzigen Quellen. Sie hat ab 1940 eine höchst brisante Nebenerwerbstätigkeit aufgenommen. Ihre Drecksarbeit, wie sie den Job nennt. Sie verdient in der Postzensur im Stockholmer Zentralpostamt dazu. Ihr Arbeitgeber ist der schwedische Geheimdienst. Nachts öffnet sie Briefe von und nach Deutschland über Wasserdampf, um militärische Geheimnisse unkenntlich zu machen. Für ihre Tätigkeit muss sie strenge Geheimhaltung zusichern. Aber in den Tagebüchern fasst sie Briefe zusammen, die sie erschüttern. Manchmal schreibt sie diese sogar ganz ab.
Heute hatte ich einen sehr traurigen Brief von einem Juden, ein Zeitdokument in seiner Art. Ein Jude hat in einem Brief einem jüdischen Bekannten in Finnland von der Umsiedlung Wiener Juden nach Polen erzählt. Ich glaube, täglich wurden 1000 Juden unter den schrecklichsten Bedingungen zwangsweise nach Polen transportiert. Hitler beabsichtigt offenbar, ganz Polen in ein einziges Ghetto zu verwandeln, in dem die armen Juden an Hunger und Dreck sterben.
Das ist der Hintergrundsound zu den Jahren, in denen Astrid Lindgren sich endgültig zur Schriftstellerin entwickelt. Es sind die Jahre, in denen auch eine der berühmtesten Kinderbuchfiguren in ihr heranreift. Die Anarchistin Pippi Langstrumpf. Pippi, das bärenstarke Mädchen mit den abstehenden roten Zöpfen, den zu großen Schuhen, den verrutschten, verschiedenfarbigen Strümpfen und dem zu kurzen Kleidchen, ist schon optisch der Schrecken aller Erwachsenen. Als Kinderbuchfigur sprengt sie damals Grenzen. Sie ist Heldin und Antiheldin zugleich, die auf Ideologie pfeift und die Sitten, Moral und Anstand der Erwachsenen immer wieder ad absurdum führt. Astrid Lindgrens Erfahrungen mit dem Zweiten Weltkrieg fließen in Pippi Langstrumpf deutlich mit ein, findet Lindgren-Kenner Micke Bayar.
Also sie hat eben auch gemerkt, was Macht bewirken kann. Und das hat sie ja dann auch bei Pippi wieder aufgenommen. Wer Macht hat, muss auch gut sein. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wie sie dann Pippi letztendlich geschaffen hat. Als ein Machtmensch der guten Art. Sie setzt sich für Ungerechtigkeiten ein. Ne? Zum Beispiel, da gibt es eine Szene, dem eine Clique von Jungs einen anderen Jungen verprügeln wollen. Und dann taucht sie auf und sagt, also das ist alles andere als fair. Sie hat ja einen Koffer mit Goldstücken. Und dann kommen Diebe, wollen die ihm klauen. Und dann gibt sie denen noch Goldstücke als Belohnung, in Anführungszeichen. Als Pippi im Zirkus ist, bringt sie ja das starke Mädchen den starken Adolf zu Fall. Und schon allein der Name Adolf zeigt in eine Richtung.
Diese fröhliche Pippi Langstrumpf lebt in einer Familienkonstellation, die vielen Zeitgenossen damals bekannt vorkommen muss. Sie ist halbwaise. Ihr Vater gilt als vermisst.
Meine Mama ist ein Engel und mein Papa ist ein Südseekönig. Es gibt wahrhaftig nicht viele Kinder, die so feine Eltern haben.
Pippi teilt das Schicksal von Millionen von elternlosen, vertriebenen Kriegskindern. Die Geburt von Pippi Langstrumpf fällt ins Jahr 1941. Astrid Lindgren hat das immer wieder so oder so ähnlich beschrieben. Tochter Karin, damals 8 Jahre alt, habe krank im Bett gelegen.
Erzähl von Pippi Langstrumpf, sagte Karin.
Und sie gebeten, von einer Pippi Langstrumpf zu erzählen. Ein Name, der ihr wohl gerade so eingefallen war.
Es war ja ein merkwürdiger Name und deshalb wurde es ein merkwürdiges Kind. Aber meine Tochter liebte dieses Kind und ich musste ihr 3 Jahre lang von Pippi erzählen. Jeden Abend, bevor ich endlich selber mit meinem kranken Fuß im Bett liegen musste und ihr die Geschichten niederschreiben konnte.
Astrid Lindgren war eine Meisterin darin, ihre eigene Biografie knapp zu halten, Problematisches auszusparen. Auch die Zeitumstände hat sie selten miterzählt, unter denen ihre Pippi entstand. Und sie hat auch selten und erst spät erzählt, welche eigenen Lebensbrüche da bereits hinter ihr lagen. Geboren 1907 als Astrid Eriksson, und aufgewachsen als schwedische Bauerntochter in der smallländischen Kleinstadt Vimmerby. Sie hat das große Glück, eine unbeschwerte und besonders freie Kindheit zu erleben. Sie verbringt diese mit 4 Geschwistern und einem sich in großer Zuneigung zugetanen Elternpaar auf einem besonderen Abenteuerspielplatz, dem elterlichen Hof. Diese heile Kinderwelt bleibt Astrid Lindgrens Sehnsuchtsort, der in all ihren Büchern durchscheint. Raum für kindliche Selbstermächtigung und Selbstvertrauen. Später ihre zentralen Themen. Ein erster Einschnitt kommt mit der Pubertät. Astrid tanzt gerne wild und ausgelassen zu Jazzmusik und sie schneidet sich als erste junge Frau in Vimmerby die Haare ab. Ein Bruch mit tradierten Frauenbildern.
Also sie hat ja wirklich in ihrer Jugend rebelliert und ich glaube, hinter einer starken Frau wie Astrid Lindgren, starken Persönlichkeiten, gibt es doch immer eine Art dunkle Seite, ne, die man in sich trägt.
Ihre Jugend endet abrupt. Eine traumatische Erfahrung, über die sie selbst zu Lebzeiten kaum gesprochen hat. Es sind die goldenen 20er Jahre. Eine Aufbruchszeit für junge Frauen auch in Schweden. Aufgrund ihres Schreibtalentes erhält Astrid als 16-Jährige einen Ausbildungsplatz in der lokalen Tageszeitung. Ausgerechnet der über 20 Jahre ältere Chefredakteur verliebt sich in sie. Ein Familienvater mit 7 Kindern. Mit 18 Jahren ist Astrid von ihm schwanger, wird zum Stadtgespräch und ungewollt in den Scheidungskrieg ihres Vorgesetzten verwickelt. Astrid beschließt, allein nach Stockholm zu gehen, dort eine Ausbildung zur Sekretärin zu machen und ihr Kind fern der Heimat auf die Welt zu bringen. Ihren Sohn Lasse bringt sie 1926 schließlich in Kopenhagen zur Welt. In dem einzigen Entbindungsheim in ganz Skandinavien, in dem ledige Mütter den Namen des Vaters nicht angeben müssen. Astrid ist 19, als sie Mutter wird. Und sie hätte sich dazu entschließen können, ihr Kind zur Adoption freizugeben. Aber Astrid Eriksson kämpft um eine Zukunft mit ihrem Sohn. Zunächst muss sie ihn, mittellos und auf sich gestellt, bei einer Pflegemutter in Dänemark zurücklassen. Sie geht zurück nach Stockholm, arbeitet weiter als Sekretärin und so oft sie das Geld für eine Fahrkarte zusammengespart hat, besucht sie ihr Kind. Als die Pflegemutter schwer erkrankt, holt sie Lasse schließlich zu sich. Und weil das für eine alleinerziehende und berufstätige Mutter auch keine Lösung ist, bringt sie ihn schließlich zu ihren Eltern. Lasse leidet sehr unter den ständigen Abschieden und wechselnden Bezugspersonen und Astrid leidet mit ihrem Kind.
Da legte er sich vornübergebeugt auf einen Stuhl und weinte leise, ganz leise, als ob er einsah, dass es doch keinen Sinn hatte. Die machen mit mir sowieso, was sie wollen. Dieses Weinen weint immer noch in mir und das wird es wohl bis ans Ende meiner Tage tun. Vielleicht war es um dieses Weinen willens, dass ich in allen Zusammenhängen immer so stark die Partei der Kinder ergriffen habe.
Zu schreiben beginnt Astrid erst wieder, als ihr Leben schließlich in ruhigeren Bahnen verläuft. Sie lernt Sture Lindgren kennen, auch er sehr belesen und ihr Chef. Die beiden heiraten und holen Lasse nach Stockholm. 1934 kommt Tochter Karin zur Welt. Das gut bürgerliche Familienglück scheint perfekt. Endlich darf Astrid Mutter sein und sie beginnt ihre Kinder sehr, sehr genau zu beobachten, hält deren Entwicklungsschritte akribisch fest. Das ist der Beginn als Tagebuchschreiberin. Aber auch die Geschichtenerzählerin Astrid Lindgren unternimmt erste Versuche, veröffentlicht kleine Geschichten und Märchen.
Es war was ganz Neues von der damaligen Kinderliteratur, die ja immer nur aus der Erwachsenenperspektive geschrieben war. Und auf einmal war eben hier das Kind Mittelpunkt. Und das, glaube ich, war sehr, sehr wichtig und war wie eine kleine Revolution.
Als Astrid Lindgren sich dann 1944 im Winter den Fuß verstaucht und Bettruhe verordnet bekommt, beginnt sie, die Geschichten von Pippi Langstrumpf aufzuschreiben, die sie ihrer Tochter über 2 Jahre lang immer wieder erzählt hatte.
März 1944. An der Heimatfront hat Karin die Masern gehabt, und zwar mit allem drum und dran, und darf noch nicht aufstehen. Ich amüsiere mich gegenwärtig mächtig mit Pippi Langstrumpf. 1. April. Ich lese Moems Der Menschenhörigkeit und schreibe weiter an Pippi Langstrumpf. 21. Mai. Heute ist Karin 10 geworden. Ihr 5. Geburtstag, den wir im Krieg feiern.
Auf dem Gabentisch liegt unter anderem
das Manuskript von Pippi Langstrumpf in einem hübschen schwarzen Ordner.
Auf das Deckblatt hat Astrid Lindgren ein Mädchen mit abstehenden roten Zöpfen und verschiedenfarbigen Strümpfen gezeichnet. Von Anfang an muss sie an eine Veröffentlichung gedacht haben. Denn bereits ein paar Wochen vorher schickt sie ihr Manuskript an einen Verlag.
Pippi Langstrumpf ist, wie Sie feststellen werden, falls Sie sich die Mühe machen, das Manuskript zu lesen, ein kleiner Übermensch in kindlicher Gestalt. Angesiedelt in einem ganz normalen Umfeld.
Und als sie ihr Originalmanuskript damals eingereicht hat, hat sie auch geschrieben, dass Pippi entspricht nicht der Kinderbuchliteratur, wie wir es heute gewohnt sind. Und sie hat dann auch das Schreiben beendet in der Hoffnung, dass sie jetzt nicht das Jugendamt alarmieren. Also sie wusste schon, dass sie hier was Neues geschaffen hat mit Pippi. Also das darf man jetzt nicht nur auf die körperliche Stärke reduzieren. Ich meine, klar, sie ist ein Mädchen und kann Pferd heben, aber sie ist ja auch unabhängig und freidenkend.
Erst ein weiterer Verlag ist bereit, ihr Manuskript zu drucken. 1945, ein halbes Jahr nach Kriegsende, erscheint Pippi erstmals in Schweden. In Deutschland lehnen 5 Verlage ihr Manuskript ab. So kurz nach Kriegsende passt ihre Kinderfigur nicht in die noch vom Nationalsozialismus geprägten Kinderstuben. Doch es gibt auch andere, wie den Hamburger Verleger Friedrich Oetinger, der die Geschichten um die unkonventionelle Heldin veröffentlicht. 1949 kommt Pippi in Deutschland raus. Sie trifft auf heftige Ablehnung bei den Rezensenten, hat aber auch wichtige Fürsprecher, wie Luise Hartung, eine Pädagogin im Berliner Jugendamt.
Und Astrid hat ja auch dann zum Beispiel in Berlin, gibt es ja Louise Hartung, die hat in Pippi wirklich eine sehr wichtige und starke Demokratiehilfe gesehen. und hat sich dafür eingesetzt, dass die Kinder in Berlin Pippi lesen können, um zu lernen, was Demokratie sein kann und was Demokratie ist. Und es war ein Befreiungsschlag ohnegleichen.
Astrid Lindgren veröffentlicht nach Pippi noch zahlreiche Bücher. Ihre Heldinnen und Helden sind meist ganz normale Kinder, die sich oft gegen die Welt der Erwachsenen und der ihr scheinbar innewohnenden Logik wenden. Doch wie Pippi wissen ihre Kindergestalten instinktiv, was sich richtig und gut und was sich falsch und gemein anfühlt. Mit dieser Haltung prägt Astrid Lindgren die schwedische Kinderbuchliteratur. Sie liefert ihrem Verlag nicht nur Bücher, sie arbeitet dort auch als Lektorin und verhilft anderen Kinderbuchautoren zum Durchbruch. In politische Debatten mischt sie sich erst spät ein, als sie schließlich Anfang der 1970er Jahre in Rente geht.
Auch zukünftige Staatsmänner und Politiker werden zu Charakteren geformt, bevor sie das fünfte Lebensjahr erreicht haben. Das ist erschreckend, aber es ist wahr.
Auch dies ein Ausschnitt aus Astrid Lindgrens so berühmter Rede. Niemals Gewalt von 1978. Sie erzählt darin auch von einem Erlebnis, das ihr eine alte Dame berichtet hatte. Dieser hatte in jüngeren Jahren einen kleinen Sohn und als er mal was angestellt hatte, meinte sie, er müsste bestraft werden. Sie schickte das Kind in den Garten, wo er einen Stock für seine Züchtigung suchen sollte.
Der kleine Junge ging und blieb lange fort. Schließlich kam er weinend zurück und sagte, »Ich habe keinen Stock finden können, aber hier hast du einen Stein, den kannst du ja nach mir werfen.« Dabei fing auch die Mutter an zu weinen, denn plötzlich sah sie alles mit den Augen des Kindes. Das Kind musste gedacht haben, »Meine Mutter will mir wirklich wehtun, und das kann sie ja auch mit einem Stein.« Sie nahm ihren kleinen Sohn in die Arme und beide weinten eine Weile gemeinsam. Dann legte sie den Stein auf ein Board in der Küche und dort blieb er liegen, als ständige Mahnung an das Versprechen, das sie sich in dieser Stunde selber gegeben hatte, niemals Gewalt.
Astrid Lindgrens Rede ist wirkmächtig. 1979, ein Jahr später, stellt Schweden per Gesetz Gewalt gegen Kinder unter Strafe. Gute 20 Jahre später, im Jahr 2000, wird auch in Deutschland die Prügelstrafe abgeschafft.
Müssen wir ihnen denn nicht wenigstens daheim durch unser Beispiel zeigen, dass es eine andere Art zu leben gibt? Vielleicht wäre es gut, wenn wir alle einen kleinen Stein auf das Küchenbord legten, als Mahnung für uns und für die Kinder. Niemals Gewalt.
Astrid Lindgren ist also immer noch die gute Seele von Schweden. Und vor allem in den Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, denke ich manchmal persönlich, und ich weiß auch, dass viele andere, was hätte Astrid dazu gesagt? Wenn mit dem Gedanken, mit dem Ukraine-Krieg, wie die Welt sich verändert.
Niemals Gewalt war das Credo von Astrid Lindgren, die auch als Autorin von Pippi Langstrumpf stark vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs beeinflusst wurde. Steffi Illinger hat recherchiert. Viele weitere Porträts über Schriftstellerinnen und mutige Frauen und andere Podcasts über Kunstepochen oder Malerei von Radio Wissen finden Sie in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen zu diesem Stück bekommen Sie in den Shownotes.